Schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich grüße euch alle herzlich. Hiermit bin ich entlarvt. Ich habe die Maske abgezogen. In der Fasnet heißt ja, sagt man zu den Masken Larven. Und wenn jemand demaskiert ist, ist er entlarvt. Steht als Täter da. Ich will heute Täter am Wort sein. Oder durch das Wort. Ich habe hier das Schwert. Wir haben gerade davon gesungen. Genau. Ja, diese Pandemie, diese unerfreuliche Geschichte, die wir erleben, von der wir alle Teil sind, hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. In allen Bereichen, keine Fußball-EM, kein Cannstatter Wasen, kein Volksfest, Weihnachtsmärkte, alles, was irgendwie soziales Leben miteinander ausgemacht hat oder ausmacht, das ist ins Wasser gefallen und wird gestrichen. Und jetzt ist die Frage, soll deshalb Weihnachten auch ausfallen? Ja, Weihnachtsmärkte, Shoppingtouren, Betriebsweihnachtsfeiern, das gehört alles irgendwie zu dem Event am Ende des Jahres. Und die ganzen Sachen, die werden jetzt ins Wasser fallen, sind gestrichen. Aber das bietet uns die Chance, so habe ich mir gedacht, weg vom Event hin zum Advent zu kommen. Ja, das ist der Titel der Predigt. Ich bin bestimmt nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist, vom Event zum Advent oder Vokale verändern Leben. Vokale verändern Leben. Das ist übrigens die eigentliche Überschrift der Predigt. Die stammt auch nicht von mir, sondern von meiner Tochter Hanna. Ich habe das Thema ein bisschen besprochen mit den Kindern und dann hat die Hanna spontan gesagt, ja, Vokale verändern Leben. Ihr seht also, an so einer Predigt, da hängen ganz viele Leute dran, die man vielleicht gar nicht so dann wahrnimmt, wenn einer vorne steht. Ich habe heute Morgen einen Vers aus dem Alten Testament ausgesucht, der unseren Blick auf das Wesen von Advent und Weihnachten richten möchte. Und dieser Vers, der ist schon sehr alt, der ist wohl so 2500 Jahre alt, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ist trotzdem sehr interessant und ja, für uns wichtig heute Morgen. Er steht in Sacharja 9. Vers 9, ich lese uns vor. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Sacharja 9, Vers 9. Advent statt Event. Der erste Punkt, ich habe wie immer drei Punkte, kann man sich gut merken. Der erste Punkt, Freude statt Kitsch. Ich möchte gern noch kurz beten, das wollte ich nicht vergessen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und führt uns, leitet uns, gibt uns Orientierung in dem Gewirr, in dem Durcheinander unserer Zeit, unserer Tage. Hilf uns, dich besser zu verstehen, dich durch das Wort besser zu verstehen, dir besser nachzufolgen. Mach du uns deine Botschaft heute Morgen groß und segne alle, die jetzt auf dich hören, auf dich sehen. Herr, steh du im Mittelpunkt. Amen. Freude statt Kitsch. Der Sacharja, habe ein bisschen nachgelesen, recherchiert, mich interessiert, was war das für ein Typ. Er war Priester und er war Prophet. Und er wurde vermutlich in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft geboren. Jedoch ist er nicht die ganze Zeit in der Gefangenschaft gewesen. Seine Verbannung endete irgendwann. Denn er war unter den 50.000 Rückkehrern, die nach Jerusalem zurückreisen durften. Nehemia erwähnt seine Ankunft in der zerstörten Stadt. Das kann man lesen in Nehemia 12. Und Sacharja erlebte den Aufbau des zweiten Tempels. Und seine feierliche Einweihung, die war im Jahr 516 vor Christus. Insgesamt wirkte er als Prophet mehrere Jahre ab dem Jahr 520 vor Christus. Der Abschnitt, die Gasthäuser, die da sind, die Biergärten, auf die man sich freut, das sieht man alles nicht. Die Komödien und die Dramen, die sieht man alle nicht. Ja, man sieht nur diese Gipfel. Und so ist eben der Blick von Sacharja aus der Vergangenheit in zukünftige Dinge Es ist wie ein Blick auf den Berg stehend und man sieht nur diese Gipfel. Ja? Das erste Kommen Jesu, das zweite Kommen Jesu. Aber was da dazwischen liegt, ist unklar. Es ist hilfreich, dies zu wissen, da man sonst schnell durcheinander kommen kann in prophetischen Texten. Und so beginnt das Kapitel 9 im Propheten Sacharja mit dem Gericht über die Feinde Israels. Es ist interessant, wenn man sich das durchliest, dass diese prophetischen Worte schon teilweise durch Alexander den Großen nach der Schlacht von Issus 333, bei Issus große Keilerei, kennt viel, dass dort schon eine Erfüllung gefunden hat, ja, dass das schon passiert ist. Wir sehen also, Sacharja spricht im Auftrag Gottes 8 Verse lang ausgiebig über die Feinde Israels und wie es ihnen ergehen soll. Es sind harte Worte, wenn man das liest. Worte des Gerichts, Worte der Strafe. Aber dann kommt die Wende. Ein anderes Thema wird angeschnitten. Denn in Vers 9 geht es um Israel. Und das ist unser Vers für heute Morgen. Sacharja spricht nicht etwa über Israel, so wie er in den vorausgegangenen Versen über die Feinde, über die fremden Völker gesprochen hat. Er wendet sich direkt an Israel. Da steht, aber du, Tochter Zion, aber du, Tochter Zion, freu dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem und ist ein anderer Name für die Metropole Israels. Tochter Zion und Tochter Jerusalem stehen hier für die Einwohner Jerusalems und die stehen wiederum stellvertretend für ganz Israel. Was auffallend ist, Sacharja wendet sich an das gesamte Volk so, als wäre es eine einzige Person. Tochter Zion spricht es an mit du. Im Weiteren fordert Sacharja Israel auf, sich lauthals zu freuen. Sie sollen ihrer Freude freien Lauf lassen. Freu dich sehr, jauchze. Wie bei einem Fußballspiel sollen sie losjubeln. Ich kenne Menschen, die sind sehr fanatische Anhänger eines bestimmten Vereins. Und wenn da ein Tor fällt, dann höre ich das in meinem Haus ganz laut. Und manchmal denke ich, das müssten die Nachbarn vielleicht auch hören. So soll man sich freuen. Jawohl, jetzt ist es passiert. Jauchze. Ja, das ist nicht irgendwie nur so ein leichtes Lächeln oder ein Seufzen, sondern eine richtige Freude. Ihr kennt bestimmt solche Momente der Freude. Aber ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Freude auf Kommando? Und angesichts der Umstände wirkt das doch schon fast zynisch. Ja, Jerusalem war zu dem Zeitpunkt, als Sacharja das schreibt, eine zerstörte Stadt und die sollte erst 70 Jahre später wieder aufgebaut werden. Ob der Tempel schon fertiggestellt war, kann ich nicht sagen, doch wurde die ganze Bauphase des Tempels immer wieder sabotiert und angefochten. Damals hat man schon den Satz wahrscheinlich gekannt, bauen ist ein Grauen. Ja? Wer etwas bauen muss, der erlebt sehr viele Probleme. Wie konnte man sich angesichts solch widriger Umstände freuen? Na, der Tempel zerstört, die Stadt zerstört, man muss was aufbauen. Es wird angefochten, Feinde kommen, sabotieren. Aber Sacharja nennt den Grund der Freude, der kommende Einzug des Königs. Auf den möchte ich gleich näher eingehen. Aber Sacharja nennt auch die wichtigen Voraussetzungen für Israel, sich freuen zu können. Wir entdecken sie in der Art und Weise, wie Sacharja Israel anredet. Indem Sacharja diese Anrede wählt, unterstreicht er drei Dinge. Erstens die Einheit Israels. Du, Tochter Zion. Er behandelt das Volk wie eine Person. Er spricht nicht die vielen an, sondern eine Person. Das ist das Volk. Die Einheit Israels. Zweitens die Ausrichtung auf die Königsstadt. Er nennt ausdrücklich Jerusalem. Und drittens, die Ausrichtung auf den Gottesdienst. Er nennt ausdrücklich den Tempelberg Zion. Wir sehen also drei Bedingungen für die echte Adventfreude. Zugehörigkeit zum Volk, Königstreue und der Glaube an den Gott Israels. Israel sollte sich also über die bevorstehende Ankunft des Königs freuen. Gleichzeitig würde oder wird sich auch nur der wirklich freuen können, der sich zu Volk, König und Gottesdienst bekennt. Es gibt Beispiele, da sind Könige eingezogen und die wurden nicht bejubelt. Napoleon ist in die Stadt Düsseldorf eingezogen. Und ich glaube, da war die Stimmung nicht ganz so euphorisch. Einige Zeit später sind die Preußen, haben die Preußen oder das Deutsche Kaiserreich damals, haben Paris erobert. Und als die Preußen einmarschiert sind in Paris, da wurden sie ausgepfiffen. Und kein Pariser hätte sich jemals zu Preußen, seinem König und seiner evangelischen Religion bekannt. Es war kein feierlicher Einzug. Ja? Da waren diese Voraussetzungen einfach nicht gegeben. Die Freude, von der Sacharja spricht, ist eine existenzielle Erfahrung. Kein Strohfeuer, keine vorübergehende Euphorie. Nur wer wirklich zum Volk gehört, kann und wird sie empfinden. Nun sind wir keine Juden und wir gehören auch nicht zu Israel und leben auch nicht im Jahr 520 vor Christus. Wie aber kann man im Jahr 2020 an der alttestamentlichen Adventfreude Israels teilhaben? Was sind für uns heute Morgen, für die Nichtjuden, die Voraussetzungen? Erstens, es geht nicht mehr darum, zum Volk Israel zu gehören, es geht darum, zur Gemeinde, zum Volk Gottes, des lebendigen Gottes zu gehören. In der Apostelgeschichte wird gesagt, dass Gott die Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben hat. Wer zu Gott gehört, der gehört zu seinem Volk, mehr noch, der gehört zur Familie Gottes, der ist blutsverwandt mit Gott. Es geht nicht mehr darum, zweitens, es geht nicht mehr darum, treu zum König Israels zu stehen, es geht darum, an den Messias zu glauben und sich auf seine Seite zu stellen. Ja, als viele Jesus verlassen hatten, sagte Petrus in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Wort. Er sagt in Johannes 6, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Ja, Jesus hatte gesagt, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Wollt ihr gehen jetzt? Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus wollte Jesus treu sein, seinem Rabbi. Es gibt zu der Treue, fällt mir eine kleine Geschichte ein. Es gab den großen Führer des französischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg, Charles de Gaulle. Kennt vielleicht der eine oder andere. Ganz großer Mann, General de Gaulle. Und der war während des Ersten Weltkrieges Gefangener. Er war Offizier der französischen Armee und war Kriegsgefangener in Deutschland. Und man wollte ihm das Ehrenwort abbringen, hat gesagt, also als Offizier und Gentleman quasi, dann dürfte er Freigang bekommen, aber nur, wenn er sein Ehrenwort abgibt, nicht zu fliehen. Und de Gaulle hat gesagt, das kann er nicht machen. Er hat ein Eid geleistet auf die Republik, die Französische Republik, und er muss sich immer bei seiner Einheit melden. Und wenn er Freigang bekommt, dann wird er natürlich fliehen. Er ist auch, glaube ich, dreimal geflohen, wurde immer wieder eingefangen. Aber er hatte sein Gewissen gebunden an sein Wort. Als Christen sind wir frei, alles zu tun. Aber an wen binden wir unser Gewissen? Auf wessen Kosten nehmen wir uns die Freiheit, alles zu tun, was uns gerade gefällt? Und ist mein Gewissen so gebunden an Jesus, dass ich einfach sagen kann, manche Sachen, die lasse ich einfach bleiben. Vielleicht nehmen wir das mal mit in die nächste Zeit, stille Zeit, in die Gebetszeit und überlegen uns, ich überlege mir das auch ständig, wie kann ich in diesem Advent Jesus treu sein? Drittens, es geht mich nicht mehr nur darum, den Gottesdienst mit Tieropfern im Tempel zu zelebrieren, es geht darum, Gott wohlgefällige Opfer darzubringen, so wie es der Jude Paulus beschreibt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Lebendige Opfer, Jesus lebendige Opfer darzubringen. Lebendige Opfer sind keine Menschen, die sich für Gott umbringen. Es sind Menschen, die für und mit Jesus leben. Vielleicht gehörst du noch nicht zur Gemeinde Gottes, weil du noch nicht an Jesus glaubst und weil du ihm nicht nachfolgst. Dann wird das diesjährige Weihnachtsfest nichts anderes als ein Event. Eins von vielen, ja, Urlaub, Fasching, Weihnachten. Und dieses Jahr wird dieses Event am Ende des Jahres ein bisschen abgespeckt. Aber vielleicht möchtest du endlich mal dahinter kommen, was eigentlich hinter diesem 24. Dezember steckt. Was ist das eigentlich, Weihnachtsfreude? Worauf freut man sich da und worüber freut man sich? Dann schaffe die Voraussetzungen für Weihnachten. Komm zu Jesus und erlebe die echte, wahre Weihnachtsfreude. Räum den Kitsch und den Klimbim zur Seite und dring zum Kern des Festes vor. Ein Event Weihnachten, das verändert kein Leben. Darauf kann man verzichten, so wie auf allen Kitsch. Doch Advent Weihnachten, die Ankunft des Herrn Jesus, verändert Leben, weil Jesus Christus Leben verändert. Ein Event Weihnachten bleibt beliebig und ersetzbar. Wer aber ein Advent Weihnachten feiert, der ist bei Gott und damit im Leben angekommen. Vielleicht schaut der ein oder andere von euch gerne Serien. Ich mache das ganz gern mit meiner Frau. Wir gucken uns manchmal Serien an. Aber bei Serien ist es ganz wichtig, dass man den Anfang gut mitschneidet. Dann lernt man so alle Handlungsstränge kennen, man lernt alle Protagonisten, alle Hauptdarsteller kennen. Und wenn man erst in der Mitte einsteigt, dann wird es schwierig. Vor geraumer Zeit haben wir uns auch so eine Serie angeguckt, so ein Vierteiler. Und am ersten Abend, da erinnere ich mich nicht mehr an so viel, weil wir waren sehr müde. Der Ofen war an, Wärme kam, also eine angenehme Wärme, ja. Und vielleicht stand da auch ein Glas Rotwein rum, hinterher nicht mehr. Und sind wir so weggedöst, eingeschlafen wahrscheinlich. Ja, wir wachen dann manchmal wieder auf und dann guck mal weiter. Und auf jeden Fall, als die Serie zu Ende war, habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, du, ich glaube, wir müssen uns den ersten Teil nochmal angucken, weil einige Sachen habe ich nicht kapiert. Und so geht's einem, wenn man nicht denn von Anfang an dabei ist. Ja, da fallen die Puzzleteile einfach nicht auf den richtigen Platz. Weihnachten als bloßes Event zu feiern, das ist wie mitten in der Serie einzusteigen. Ja? Da bleiben viele Fragezeichen. Engel, Jungfrau, Krippe, Hirte, Stern, ich komme gar nicht mit, was Schafe vielleicht noch, Hirten. Warum das alles? Warum diese Deko? Ja? Geh mit Jesus an den Anfang der Geschichte und fang mit ihm an. Das macht dein Weihnachtsevent zum wirklichen Advent und ändert alles. Advent statt Event. Vokale verändern Leben. Der erste Punkt war Freude statt Kitsch. Zweitens, alle Augen auf statt verklärtem Blick. Sacharja fordert sein Volk auf, sich zu freuen, denn der König kommt. Sacharjas Appell zielt aber nicht nur auf die Freude des Volkes. Er möchte, dass sich Israel bereit macht für die Ankunft des Königs. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Es gibt Besucher, auf die man sich freut. Und wenn man sie erwartet, dann bereitet man nicht nur zu Hause alles vor, man späht immer wieder aus dem Fenster, guckt, ob da jemand kommt. Ich weiß noch, ich hatte einen Onkel, der jetzt leider nicht mehr lebt. Das war unser Lieblingsonkel, der hat mit uns Fußball gespielt und tolle Sachen mit uns gemacht. Und wenn es hieß, der Onkel Erich kommt, dann standen wir schon unten an der Straße und haben geguckt, ob da ein Opel Omega oder was er hatte, fuhr immer Opel, ob da so ein Auto vorbeikommt. Und wenn er dann kam, dann sind wir hochgerannt zu den Eltern, der Onkel Erich, jetzt ist er gleich da. Und dann war auch gleich jedem klar, dann wurde der Fußball rausgeholt und dann sind wir auf den Rasen und er hat mit uns lange gespielt. Ja, man wartet sehnsüchtig. Man hat die Augen auf. Siehe, dein König kommt zu dir. Ja. Mit jedem Auto steigt die Hoffnung. Sacharja ruft seinem Volk zu, macht die Augen auf, macht euch bereit, damit ihr die Ankunft nicht verpasst. Denn wie schade ist es, wenn die Gäste vor einer verschlossenen Tür stehen und man muss noch Wein kaufen, man muss noch aufräumen. Wie peinlich, wenn nichts gekocht ist. Schauen wir uns die Weihnachtsgeschichte an, dann denken wir, Israel hat die Ankunft seines Messias ziemlich verschlafen. Und auch als klar war, dass er geboren war, wollte Herodes, der damalige König, die Sache mit krimineller Energie vertuschen und ungeschehen machen. Ja, da ist die Rede von dem Kindermord in Bethlehem und so weiter. Nun kann man sagen, Jesus ist doch schon in die Welt gekommen. Er wurde vor gut 2000 Jahren geboren. in Bethlehem, in einem Stall ist er auf die Welt gekommen. Wie sollen wir uns da jetzt noch auf seine Ankunft vorbereiten? Wohlgemerkt, das kann man sagen. Doch was sagt die Bibel dazu? Was sagt der Herr Jesus dazu? In der Offenbarung steht, siehe, wieder dieses siehe, Augen auf, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Sperrt die Augen auf und die Ohren, damit ihr die Ankunft Jesu nicht verpasst und er an eurer Tür vorbeigeht. Advent bedeutet Ankunft. Es geht um die Ankunft Jesu Christi. Vor gut 2000 Jahren kam er in die Welt, aber seine Reise endet nicht im Stall von Bethlehem, sie endet erst, wenn er im Leben eines Menschen angekommen ist, wenn er dein König ist. Ist Jesus schon bei dir angekommen? Wenn nicht, so mach dich bereit. Aber wie mache ich mich bereit? Das fragt sich so mancher. Frag mich auch, wie mache ich mich bereit auf Jesus? Auch der Liederdichter Paul Gerhardt hat sich das gefragt. In einem seiner Lieder heißt es, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Was Paul Gerhardt in der Sprache seiner Zeit dichtet, bedeutet nichts anderes als die Frage, was kann ich tun, um dich, Jesus, nicht zu verpassen? Hier stellt sich die Frage, welche der traditionellen Weihnachtsvorbereitungen sind im Zusammenhang mit unserem Predigttext wirklich relevant und notwendig? Weihnachtsmarktbesuch, Baum loben, kennt ihr das, einen Baum zu loben? Ja, man geht von Tür zu Tür und bittet um Einlass und dann kommt man rein und sagt, oh, ihr habt aber einen schönen Baum, ja. Und dann gibt's einen Schnaps. So ist so eine, das, in manchen Dörfern gibt's das, was ist da wirklich wichtig? Kekse backen, das ist auch sehr wichtig. Der kleine Lord gucken, das, jeder hat so seine Traditionen, Dinge, die man gerne macht, die man mit Weihnachten irgendwo verbindet. Aber was ist wirklich wichtig? Advent und Weihnachten hat natürlich viel mit Kindheitserinnerungen zu tun. Nostalgie, Gefühl. Und ich bin eigentlich nicht von der Sorte, dass ich das alles per se abschaffen möchte. Doch sehe ich wirklich auf Jesus Christus, indem ich diese Dinge tue? Oder gönne ich mir am Ende des Jahres einen verklärten Blick in die schönen Tage meiner Kindheit? Siehe, dein König kommt zu dir, heißt es. Also wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Was tue ich, wenn Besuch ansteht? Ich räume auf. Zuerst schaue ich mir die Wohnung an und dann beginne ich da, wo es nötig ist. Ich weiß noch, während des Studiums, da wohnte ich in einer WG und ein Freund von mir, der bekam Besuch, Damenbesuch, und dem war es dann ganz wichtig, dass die ganze Bude geputzt wurde. Das war eine große Aktion, da musste man putzen. Ja, das ist normal, man bekommt Besuch, freut sich drauf, wir repräsentieren das, ist doch klar, ja. Es soll strahlen, Besuch soll sich wohlfühlen auch, ja, und nicht irgendwie in der hintersten Ecke sitzen, ja. Also ich schaue in die Bude, gucke mir das an und bringe es auf Vordermann. Freilich den Besucher selbst aufräumen zu lassen, das wäre unhöflich. Ja, sollte man nicht machen. Aber bei Jesus, das kann ich sagen, ist es ganz anders, ja. Er kommt ja gerade deshalb, um unser Leben in Ordnung zu bringen. Nur sollten wir die Probleme nicht vor ihm verheimlichen. Also man kann ja auch nach dem Motto aufräumen, dass man den Teppich kurz anhebt und drunter fegt und dann irgendwelches Zeug, was rumliegt, Schrank auf, rein und wenn man dann den Schrank wieder aufmacht, dann kommt einem alles entgegen. Nein, man muss schon ehrlich sein, Jesus gegenüber, ihm nichts verheimlichen. Er möchte, dass wir ganz ehrlich zu ihm sind und ihm all unsere Sorgen anvertrauen. Psalm 34 sagt, denn der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Oder in Jesaja steht, denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, dessen Name heilig ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wir dürfen Jesus all unsere Sorgen nennen, all unsere Probleme, all das, was uns, sage ich mal, bildlich die Bude verunstalten möchte, unser Lebenshaus zerrütten möchte. Wir dürfen so zu Jesus kommen. Ich habe ein Buch gelesen, über vor 10 Jahren war das, das hieß Der kleine Frieden im großen Krieg von Michael Jürgs. Das ist ein sehr interessantes Buch über den Ersten Weltkrieg, über ein ganz bestimmtes Ereignis im Ersten Weltkrieg. Und zwar lagen sich da deutsche Soldaten und englische Soldaten gegenüber in den Schützengräben Flanderns. Und dann kam das Weihnachtsfest, das erste Weihnachtsfest. Und dann sind deutsche Soldaten raus aus den Schützengräben und sind zu den Feinden rübergelaufen und haben gesungen und waren bewaffnet mit Liedern, Gebäck, Tabak, Schnaps, was sie hatten, und haben gemeinsam Weihnachten gefeiert mit den Feinden. Mir scheint, diese Männer waren dem Geist von Advent und Weihnachten viel näher als manche Sonntagsgemeinde. Obwohl sie wenig Weihnachtliches vielleicht hatten in ihren zerrissenen Uniformen, mit ihren Waffen und so weiter. Aber sie waren bereit, das hinter sich zu lassen oder abzugeben, was uns von Christus trennt. Hass, Gewalt, Feindschaft, Missgunst. Nimm Jesus auf und lass ihn in dein Leben, lass ihn dein Leben neu machen. Er gibt dir neue Ziele, neuen Inhalt, neues Leben. Advent statt Event. Vokale können wirklich was verändern. Freude statt Kitsch. Augen auf statt verklärtem Blick. Und der dritte Punkt, Regent statt Traumprinz. Ja, schließlich beschreibt Sacharja den kommenden König. Ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Sacharja beschreibt bis auf das Transportmittel des Königs keine Äußerlichkeiten. Er beschränkt sich ganz auf den Charakter. Der kommende König ist gerecht. Das heißt, er kann alles und jeden beurteilen, weil er nicht nur den relativen, sondern den absoluten Überblick hat über Menschen, Situationen und alle Umstände. Der kommende König ist ein Helfer. Das bedeutet einerseits, er will und andererseits, er kann helfen. Er hat die richtige Einstellung. Andererseits heißt es auch, dass seine Hilfe wirkliche Abhilfe schafft. Ich will ja auch vielen helfen, aber ob es Abhilfe schafft, das ist die Frage. Jesus will, kann helfen. In anderen Übersetzungen steht nicht nur das Wort Helfer, so wie bei Luther, sondern da werden stärkere Begriffe verwendet. Retter steht in der Schlachterbibel oder mit Rettung Begabter steht in der Elberfelder oder bei Menge steht, er ist sieghaft. Er kommt zum guten Ergebnis. Dann ist der kommende König arm. Das muss nicht bedeuten, dass er keine Mittel hat, aber er verzichtet auf Pomp. Auch hier lohnt sich ein Blick in andere Bibelübersetzungen, die den Messias wie folgt beschreiben: demütig und sanftmütig. Und schließlich reitet der Messias auf einem Esel. Das Reittier des Christus ist nicht unwichtig. Denn es weist auf die Art seines Kommens hin. Wenn in früheren Zeiten ein König auf einem Pferd angeritten kam, dann war das immer ein Schlachtross. Und ein Schlachtross ist ein Tier, das benutzt man nur, wenn man in den Krieg zieht. Wenn aber der König auf einem Esel kommt, dann hat er friedliche Absichten. Dann braucht er kein Schlachtross, sondern dann kommt er ganz im Frieden, sanftmütig. Wir sehen diese königlichen Attribute im Leben Jesu Christi erfüllt. Der Herr Jesus ist und war gerecht. Denn zum einen ist er nicht nur ein Kenner des Gesetzes, sondern dessen Erfüllung. Und zum anderen ist er wirklich allwissend. Psalm 139, das lohnt sich mal durchzulesen. Da wird Gott beschrieben, wie er alles weiß, wie er alles durchschaut. Der Herr Jesus ist ein Retter. Nur in seinem Namen gibt der Herr Rettung. Und es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden. Jesus Christus. Und keiner ist so demütig wie Jesus, der für uns gestorben ist. Nicht, als wir schon Freunde waren, sondern als wir noch Gottes Feinde waren. Wer stirbt für seine Feinde? Wer macht das? Wer ist so demütig? Jesus. Jesus ist der Friedefürst aus Jesaja 9. Denn obwohl er und seine Botschaft noch immer massive Anfeindungen erfahren, ruft er die Menschen zu sich. Er kommt gleichsam auf einem Esel zu uns und nicht auf dem Schlachtross. Doch es wird der Tag kommen, an dem Jesus ein anderes Reittier wählen wird. Denn wenn er wiederkommt, dann wird er auf einem Pferd erscheinen. Offenbarung spricht davon. Denken die Menschen an Gott, so stellen ihn sich viele als so eine Art Weihnachtsmann oder Traumprinz vor. Jemand, der kommt, ganz netter Typ und alle Wünsche erfüllt und fertig. Ein Wunscherfüller ohne Anspruch auf mein Leben. Das ist Jesus nicht. Er ist gerecht, er ist ein Helfer, er ist sanftmütig und friedevoll, aber er will auch der Regent meines Lebens sein. Machen wir die Vorweihnachtszeit zu echtem Advent, indem wir uns hinterfragen, in welchem Bereich unseres Lebens Jesus noch nicht regiert. Jesus möchte unser König sein, der König meines Lebens, so wie das der Jürgen heute Morgen in der Liedandacht auch gesagt hat, der König unseres Lebens. Dann wird das Event ganz von selbst zum Advent. Vom Event zum Advent. Vokale verändern Leben, hoffentlich unser Leben. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Freude, die du schenkst. Für die Freude, die durch dein Kommen in die Welt möglich ist, Herr. Wir bitten dich, hilf uns, dich zu sehen, zu erkennen, auch in dem Trubel unserer Tage, wenn es auf Weihnachten zugeht und alles andere irgendwie wichtig sein soll. Jetzt auch mit dieser Pandemie, die uns irgendwie lähmt und hindert, locker zu leben irgendwie. Hilf uns, auf dich zu sehen, dich zu erkennen im Alltag. Und führe und leite uns als guter König, als Regent unseres Lebens, als Herr unserer Gemeinde. Wir bitten um deinen Segen jetzt auch in der kommenden Woche, dass wir dich nicht verpassen. Hab Dank für dein Wort, das uns jeden Tag nahe ist. Amen.